¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Buenos días, amigas und amigos, zum 103. Onda Info. Heute beginnen wir mit einem Beitrag zur latino-katalanischen Musikgruppe Golem System, die sich auch um die musikalische Begleitung des restlichen Infos kümmern wird. Danach hört ihr einen Beitrag über Sexarbeit und Migration. Und das Schlusslicht bildet ein Beitrag über die Ermordung eines systemkritischen Geistlichen in El Salvador. Gespickt ist das Info wie gewohnt mit Kurznachrichten.
Yo no tengo un centavo. Yo tampoco.
Guatemala. Amnesty International fordert Untersuchung von Gewalteinsatz. Amnesty International hat die guatemaltekische Regierung aufgefordert, eine vollständige und unabhängige Untersuchung der gewalttätigen Einsätze bei den Demonstrationen gegen das Freihandelsabkommen TLC einzuleiten. In einem Pressebericht informierte Amnesty darüber, dass die Protesttage Dutzende von Verletzten sowie einen Toten zur Folge hatten. Während einer gewaltsamen Aktion zur Auflösung einer Straßenblockade setzten Sicherheitskräfte am 15. März Tränengasbomben und Waffen gegen Bauern und Lehrer ein, die gegen das TLC demonstriert hatten. Die internationale Menschenrechtsorganisation ist besorgt über die Teilnahme der Armee bei Angelegenheiten, die die Sicherheit der Bürger im Land betreffen. Amnesty erinnerte daran, dass der Auftrag des Militärs gemäß dem 1996 unterzeichneten Friedensabkommen ausschließlich die Verteidigung des Landes nach außen hin sei. Am 11. März ratifizierten 126 Abgeordnete im Kongress der Republik das Freihandelsabkommen TLC mit den Vereinigten Staaten von Amerika.
El Salvador. Massaker soll untersucht werden. Die Interamerikanische Menschenrechtskommission wird die Untersuchung über das Massaker von El Mozote leiten. Diesen Entschluss fasste die Kommission auf Bitte der Hinterbliebenen der Opfer. Die Angehörigen haben inzwischen ergebnislos sämtliche rechtliche Mittel in El Salvador ausgeschöpft, damit der Fall untersucht wird. Im Jahr 1981 ermordete das salvadorianische Militär ungefähr 1000 Bauern. Zwischen dem 11. und dem 13. Dezember 1981 führten Einheiten eine von mehreren Operationen namens Tierra Arrasada, ausradierter Boden, durch, bei der sie Männer, Frauen und Kinder töteten. Das brutale Verbrechen blieb ungestraft, da nach Ende des Bürgerkriegs im Jahr 1992 ein Amnestiegesetz erlassen wurde, das die Nachforschungen über die Massaker und andere Verbrechen sehr erschwerte.
Venezuela. 100.000 Hektar Landbesitz enteignet. Der Gouverneur des Bundesstaates Cojedes Yoni Yanez hat 110.000 Hektar Land mit unklaren Besitzverhältnissen enteignet. Die Eigentümer der betroffenen Grundstücke konnten die Rechtmäßigkeit ihres Besitzes nicht nachweisen. Die Titel stimmten nicht mit dem realen Zustand der privaten Besitzverhältnisse überein, erklärte Yanez. Bei der Enteignung handelte es sich um Land von 4 großen Haciendas. Nach einer Anhörung und einer Diskussion mit den bisherigen Besitzern erklärte die Regierung die Flächen zu unrechtmäßigem Landbesitz der Nation. Das staatliche Landinstitut legalisierte außerdem die Ansiedlung von 230 Bauernfamilien auf dem enteigneten Gelände. Eine der Fincas besitzt ein Ökoreservat, das durch seine derzeitigen Eigentümer touristisch genutzt wird. Teile davon wurden nun aber zu nationalem Eigentum erklärt. Eine andere Finca ist seit Jahren in den Händen einer britischen aristokratischen Familie, die 5000 Hektar Land mit ungeklärten Aneignungsverhältnissen besitzt. Durch die Größenordnung des Besitzes werden die Eigentümer laut venezolanischem Recht zu Großgrundbesitzern.
Golem System, das sind 5 Argentinier und ein Spanier, die zurzeit in Barcelona leben. Die Musiker mischen Trip-Hop, Latin Reggae und Dub mit elektronischen Hilfsmitteln zu einem sehr individuellen, spannungsgeladenen Sound. Neben Gesang, Gitarre, Bass und Trompete ist auch ein Computer an Bord, der für die treibenden Trip-Hop-Beats sorgt. Über die Ursprünge der Band, ihre Musik und ihr Leben als lateinamerikanische Musiker in Europa sprachen wir mit Golem System vor einigen Tagen vor ihrem Auftritt im Berliner Club Kato. Der Sänger der Band Aleko. Golem System entstand vor 3 Jahren in Barcelona und wir nahmen unsere erste CD namens Viaja auf. Wir produzierten alles selbst und organisierten auch einen unabhängigen Vertrieb. Seit kurzem gibt es jetzt auch einen europaweiten Vertrieb der CD und wir gehen auf Tour und, naja, vergnügen uns dabei. In Argentinien hatten wir schon damals ein Projekt, welches Golem hieß. Aber das war noch etwas anderes. Golem System ist die Band, die wir nach unserer Emigration nach Barcelona gegründet haben. Warum es sie nach Europa verschlug, erklärte Trompeter Nano.
Nun ja, ein bisschen Zufall war es schon. Wir waren alle nicht zufrieden in Argentinien. Als Musiker ist es kompliziert, dort zu leben. Aber auch die generelle gesellschaftliche Lage dort ist sehr schwierig. Natürlich gehört auch Abenteuerlust dazu und die Lust, andere Orte und Menschen kennenzulernen.
Yo no tengo un centavo. Tampoco.
La experiencia que tuvimos todos por separado en Argentina es que
die Erfahrung, die alle von uns in Argentinien unabhängig voneinander gemacht haben, ist die, dass es dort sehr schwierig ist, überhaupt mit seiner Band aufzutreten. Entweder musste man den Ort noch selber anmieten und bezahlen, oder einem wurden nachher die Verstärker von den Besitzern beschlagnahmt, weil nicht genügend Leute zum Konzert gekommen waren. Es werden einem halt sehr viele Steine in den Weg gelegt, wenn man als unabhängige, alternative Band auftreten möchte.
Natürlich gibt es in Lateinamerika wie überall auf der Welt eine professionelle Musikszene. Aber es gibt wenig, sagen wir, Mittelwege. Will eine Band einen unabhängigen Weg gehen, hat sie es dort viel, viel schwerer als hier in Europa. Hier kann Musik sogar als Lohnarbeit funktionieren. So kann man sich ihr natürlich viel mehr widmen, da man keine andere Arbeit mehr nebenher machen muss, um eine Miete zum Beispiel zu bezahlen. Dass wir alles Argentinier sind in der Band, ist eine Art Karma. Als wir als letztes Mitglied einen Bassisten suchten, hatte ich 5 Telefonnummern bekommen und der einzige, den ich schließlich erreichte, war Marcelo. Und Marcelo ist Argentinier. Das ist das, was ich mit Karma meine. Unsere Texte sind sehr unterschiedlich. Wir spielen viel mit Sprache. Die Themen sind aber die des Alltags. Dinge, die wir alle kennen. Soziale Probleme, Liebe, Politik. Aber generell versuchen wir den Menschen etwas Positives zu vermitteln. Und das nicht nur durch die Texte, sondern durch das Zusammenspiel von Musik, Rhythmus und den Texten. Und das kommt bei den Menschen an. Auch hier in Deutschland, wo viele unsere Texte gar nicht unbedingt verstehen.
Es lo que hay, ¿no? Todo lo que puede influenciarnos y hacernos sentir cosas, a veces es lo que vamos expresando. Pero sí, un mensaje principal es intentamos transmitir algo positivo y creo que llega porque la gente, inclusive aquí que no comprende la letra, te llega una energía positiva.
La calle de mente mientras la gente miente. Sentado al sol sin palabras mientras la nube avanza. Solo veo lo que brilla. 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 Cruzo la calle de mente mientras la gente miente. Sentado al sol sin palabras mientras la nube avanza. Solo veo lo que brilla. Solo veo lo que brilla. Solo veo lo que brilla. Solo veo lo que brilla.
Mehr Informationen zu Golem System findet ihr auf deren Homepage www.golemsystem.com oder aber auf der Homepage www.radiochango.com, der Seite verschiedener Bands aus der sogenannten Mestizo-Szene in Barcelona.
Sexarbeit und Migration. Ein Thema, das aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln zunehmend in den Blick der Öffentlichkeit gerät. So veröffentlichte im März 2005 die UNO einen Bericht über Frauen und internationale Migration. Demzufolge leben weltweit fast 90 Millionen Frauen außerhalb ihres Herkunftslandes, wobei der Prozentsatz der migrantischen Frauen den der Männer übertrifft. Dies ist vor allem in Lateinamerika und der Karibik ein relativ neues Phänomen. Dort stieg die Migration der Frauen in der letzten Zeit rapide an. Betrug sie im Jahr 2000 noch 3 Millionen, so ist sie der UNO zufolge dieses Jahr auf insgesamt 6 Millionen angestiegen. Der Beauftragte für politische und wirtschaftliche Angelegenheiten der UNO, der Kolumbianer José Antonio Campo, sagte gegenüber der Presse, dass die Frauen, die das Schicksal der Migration auf sich nehmen, mehr und mehr eine aktive und unabhängige Rolle spielen, um ihre persönliche Situation zu verbessern. Ein großes Problem seien jedoch die Zwangsprostitution und der damit verbundene Frauenhandel. Phänomene, die innerhalb der Migrationsbewegung den größten Anstieg zu verzeichnen haben. Ocampo fügte hinzu, dass die schlechte Situation von Migrantinnen vor allem mit der Kriminalisierung in Zusammenhang mit der sexuellen Ausbeutung, der sie unterworfen sind, zusammenhängt. Deswegen sei es notwendig, auf internationaler Ebene Maßnahmen zu ergreifen, mit denen dieser Form der gewaltsamen Ausbeutung begegnet werden könne. Migration, Zwangsprostitution, Frauenhandel. Schlagworte, die jedoch eines genaueren Blickes bedürfen. Andernfalls läuft man Gefahr, Frauen auf einen Opferstatus zu reduzieren oder ihnen ungefragt ihre ökonomische Grundlage zu entziehen. Laura Augustin, eine lateinamerikanische Forscherin, die sich intensiv mit dem Thema Sexarbeit und Migration beschäftigt, beleuchtet diese Phänomene etwas näher. Was ist nun der Zusammenhang zwischen Migration und Sexindustrie?
Das ist ein sehr großes Thema, denn die zwei Themen sind bereits seit recht langer Zeit miteinander verknüpft, schon bei der Migration innerhalb der Länder. Denn die Migration der Einheimischen zu einem anderen Ort war immer schon verbunden mit der Notwendigkeit, möglichst schnell Überlebensmöglichkeiten zu finden. Hinsichtlich der Migration ins Ausland gibt es ebenfalls viele Verknüpfungen. Der Grund dafür liegt darin, dass es sich bei der Sexindustrie um eine sehr breite und große Industrie mit vielen Sektoren handelt, die quasi alles regulieren. Somit liegt es recht nahe, dass der Migrant oder die Migrantin in irgendeiner Form in dieser Industrie Arbeit findet.
Se dice industria porque son muchísimos sectores, diferentes negocios.
Man spricht von Industrie, weil sie sehr viele Sektoren beinhaltet, unterschiedliche Geschäfte mit vielen sozialen Akteuren, die daran teilhaben. Es handelt sich eben nicht nur um die Beziehung zwischen der Frau, die im Minirock auf der Straße steht, und einem einzelnen Mann. Um diese Beziehung herum existieren, wie bei vielen anderen Beziehungen auch, sei es nun in der Sauna, am Telefon oder wo auch immer, sehr große Geschäfte. Dort sind wiederum unglaublich viele unterschiedliche Leute beschäftigt. Kellner, Wachleute, Taxifahrer, Chauffeure, Kassierer, Köche. Das alles sind Orte, wo Menschen arbeiten. Es wird geschätzt, dass ein Drittel der Leute, die in diesen Bereichen beschäftigt sind, zwar nicht selbst Sex verkaufen, aber trotzdem von der Sexindustrie leben.
Eines der Hauptprobleme für Frauen innerhalb der Sexindustrie ist ihr ungesicherter Status. Es gibt keine Gesetze zu ihrem Schutz, keine Politik, die sich ihrer annimmt. Denn es handelt sich hierbei um eine Form informeller Arbeitsverhältnisse. Wie in anderen Sektoren der informellen Lohnarbeit, so zum Beispiel in Pflegeberufen oder in der häuslichen Arbeit, existiert keinerlei Arbeitsschutz für die Beschäftigten. Nach Augustin ist gerade auch Europa Nutznießer dieser Form von Lohnarbeit. Wenn es nun darum geht, diese Frauen nicht am Rand der Gesellschaft zu belassen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Bürgerrechte wahrnehmen zu können, muss die Diskussion sich, Augustin zufolge, genau um diese Arbeitsrechte drehen.
El debate en Europa tiene que ver con si se impone un régimen de regularización de la industria del sexo o de algunos.
Die Debatte in Europa hat damit zu tun, ob man ein Regime installiert, das die Sexindustrie auf eine bestimmte Weise reguliert, wie beispielsweise in einigen Bereichen in Holland oder Deutschland. Oder ob es eher in Richtung Abschaffung, Bestrafung von Freiern und so weiter geht. Ich sehe keine Möglichkeit in der zweiten Option, weil die Sexindustrie einfach zu groß ist. Die Anstrengung, die Prostitution oder den Verkauf von Sex abzuschaffen, bringt bereits 2 Jahrhunderte des Scheiterns mit sich. Ich sehe das nicht. Ich bin pragmatisch. Und ich glaube, dass man eher etwas in die Richtung unternehmen sollte, die Geschäftsorte in irgendeiner Art und Weise zu regulieren. Das heißt, die Lokale, wo sie Sex und außerdem einen Haufen Getränke verkaufen, wo große Geschäfte stattfinden, die mit vielen sozialen Akteuren verbunden sind. Das ist die einzige Möglichkeit, die Personen zu schützen, die in der Sexindustrie arbeiten. Das heißt, die verschiedenen Geschäfte anzuerkennen und unter eine staatliche Regulierung zu stellen, damit sie sich Kontrollen unterziehen und Genehmigungen erwerben müssen. Das ist die einzige Möglichkeit.
Para que tengan que hacerse inspecciones, venderse permisos, etc. Que es la única manera.
Auch mit Blick auf die moralisch aufgeladene Debatte innerhalb der Gesellschaft über Sexarbeit sieht Augustin in der Legalisierung die einzige Möglichkeit.
Yo no creo que haya ninguna solución total moral para todo el mundo.
Ich glaube nicht, dass es irgendeine allgemeine moralische Lösung für die ganze Welt gibt. Die gibt es nicht. Aber wenn die Gesellschaft immer davon redet, wie unmoralisch die Prostitution ist, dass man sie nicht akzeptieren könne, dann werden sehr viele Menschen von vornherein direkt verurteilt. Menschen, die davon leben, die die Arbeit in der Sexindustrie gegenüber anderen Jobs bevorzugen. Wenn man immer darauf besteht, dass die Prostitution abgeschafft werden muss, wendet man Millionen Menschen weltweit einfach den Rücken zu. Menschen, die keinen normalen Arbeitsschutz genießen können, die von idiotischen Chefs missbraucht werden und wenn nicht, dann von ihren Händlern. Wenn man nicht in irgendeiner Art die Geschäfte akzeptiert, von denen diese Menschen leben, damit es Schutz, Genehmigungen und Kontrollen gibt. Damit es all die normalen Dinge gibt, wie in den anderen Arbeitssektoren auch. Stattdessen will man die Existenz dieser Millionen Menschen einfach nicht wahrhaben. Und das ist ebenfalls unmoralisch.
In los demás negocios, o sea que simplemente se borra la existencia de esas millones de personas, que también es inmoral.
Die Worte sind über den katholischen Rundfunk im ganzen Land zu vernehmen. Kein Soldat ist verpflichtet, einem Befehl zu gehorchen, der wider das Gesetz Gottes gerichtet ist, sagt Monsignor Oscar Romero in einer Sonntagspredigt. Einen Tag später wird der Erzbischof der Diözese San Salvador während einer Totenmesse am Altar erschossen. Der Geistliche ist sich der Gefahr bewusst gewesen. Immer wieder spricht er in seinen meist ausführlichen Predigten über ermordete Kollegen.
Se mata porque estorba. Para mí que son verdaderos mártires en el sentido popular, naturalmente.
Wer stört, wird umgebracht. Für mich sind diese Toten wahrhaftige Märtyrer. Ich meine das natürlich im volkstümlichen, nicht im kanonischen Sinne, wo Märtyrer zu sein ein kirchenrechtliches Verfahren in Rom voraussetzt. Sie haben sich als Pfarrer dazu bekannt, dass sich die Kirche für die Armen einsetzen muss. Es sind Menschen, die an gefährliche Grenzen gegangen sind und dann ermordet wurden, so wie Christus ermordet wurde.
Donde se puede señalar a alguien y se termina matándolo como mataron a Cristo.
Auch Romero ist weit über die Grenzen dessen gegangen, was der Oligarchie El Salvadors genehm ist. Seine Aufrufe zu Widerstand und Gehorsamsverweigerung machen ihn zum Symbol der Opposition. Er wird zu einem der wichtigsten Befreiungstheologen Lateinamerikas. Dabei beginnt der Erzbischof erst in den letzten 3 Jahren seines Lebens, sich den Armen und Entrechteten zu widmen. Am 15. August 1917 in der kleinen Stadt Ciudad Barrios geboren, wächst er in einfachen Verhältnissen auf. Sein Theologiestudium beendete er in Rom. Im Jahr 1977 wird er zum Erzbischof von San Salvador berufen. Zu dieser Zeit spitzt sich die Situation in dem mittelamerikanischen Staat zu. Bauern forderten Land und Gerechtigkeit. Arbeiter und Studenten organisieren sich gegen die Regierung. Die Armee reagiert mit äußerster Gewalt. Romero bezieht Stellung. Gegen die regierende Oligarchie, gegen das brutale Vorgehen der Armee, gegen die Militärhilfe aus den USA. Seine Ermordung gilt als einer der Auslöser des salvadorianischen Bürgerkrieges. 12 Jahre lang bekämpfen sich das linksgerichtete Guerilla-Bündnis FMLN und die salvadorianische Armee. Rund 75.000 Menschen sterben. Im Jahr 1992 einigen sich die Regierung der ultrarechten Arena-Partei und die Guerilleros der FMLN auf einen Friedensvertrag. Doch die Aufarbeitung lässt auf sich warten. 1993 veröffentlicht eine Wahrheitskommission einen ausführlichen Bericht und empfiehlt Maßnahmen zur Bewältigung der Vergangenheit. Nur wenige Tage später erlässt die Regierung ein Amnestiegesetz. Damit wird festgeschrieben, dass Menschenrechtsverletzungen nicht gerichtlich untersucht und die Täter nicht verurteilt werden. Ein schwerer Rückschlag für eine wirkliche Aufarbeitung der Geschichte, wie Romeros Weggefährte und Jesuitenpater Juan Cortina erklärt.
Mit dem Amnestiegesetz wurde alles zunichte gemacht, was die Wahrheitskommission erarbeitet hatte. Man hat die Arbeit der Kommission entwertet. Es geschah das, was immer geschehen ist. Die Regierenden machen, was sie wollen. Sie ignorieren das Recht der Bevölkerung auf die Wahrheit.
Für Cortina steht der Gedanke der Versöhnung im Vordergrund. Dafür müsse die Regierung endlich die notwendigen Voraussetzungen schaffen.
Die Opfer haben ein Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren. Deshalb muss der Staat die Ereignisse untersuchen und die Ergebnisse veröffentlichen. Zudem müssen die Verantwortlichen vor Gericht gestellt, bestraft und ihrer Ämter enthoben werden. Und die Opfer müssen entschädigt werden. Nichts davon ist bisher passiert.
Das ist nicht verwunderlich. Noch immer regiert die Arena-Partei das Land. Viele der Parteigänger waren eng in den bewaffneten Konflikt verstrickt. Die Hintermänner der Todesschwadron zählen zu den Gründern von Arena. Diese rechtsradikalen Terrorgruppen gingen im Auftrag der Elite des Landes mit äußerster Brutalität gegen politische Gegner vor. Auch der amtierende Präsident Antonio Saca hält am Amnestiegesetz fest. Die Wunden der Vergangenheit zu öffnen, schadet einem Land, das nach vorn schaut, sagte der Arena-Politiker jüngst vor Journalisten. Doch die Folgen der Straflosigkeit sind gravierend. Die zivile Nationalpolizei gilt weiterhin als größter Verursacher von Menschenrechtsverbrechen. Die Justizorgane gelten als korrupt und ineffizient, schreibt das Amnesty International Journal in seiner neuesten Ausgabe. Auch die Gewalttätigkeit hat nach dem Bürgerkrieg nicht sehr abgenommen. El Salvador ist einer der gefährlichsten Staaten Lateinamerikas. Allein im Februar wurden 285 Menschen ermordet. Wer sich für die Einhaltung der Menschenrechte engagiert, wird auch heute wieder bedroht oder schikaniert. Die Ombudsfrau für Menschenrechte, Beatrice de Carrillo, berichtet.
Ich bin schon mehrfach bedroht worden, per Telefon und per Fax. Niemandem gefällt es, mit einer Menschenrechtlerin zu reden, die den Finger in die Wunde bohrt.
Auch im Fall Romero will man nicht unnötig Staub aufwirbeln. 25 Jahre nach dem Mord hat es in El Salvador noch immer keine juristische Aufarbeitung gegeben. Dabei verweist die Wahrheitskommission auf die Verantwortung des mittlerweile verstorbenen Arena-Gründers D'Aubusson. Es ist völlig offensichtlich, dass der frühere Major Roberto D'Aubusson den Befehl zur Ermordung des Erzbischofs gab, heißt es in einem Bericht der Kommission. Im vergangenen September verurteilte ein US-amerikanisches Gericht den ehemaligen Luftwaffe-Hauptmann Alvaro Saravia als Mittäter. Er soll nun den Schadensersatz in Höhe von 10 Millionen Dollar zahlen. In El Salvador selbst erwartet ihn wohl keine Verurteilung mehr. Saravia war 1988 schon einmal in den USA festgenommen worden. Damals verzichtete die salvadorianische Regierung darauf, Saravia anzuklagen. Von dieser Haltung ist die Arena-Partei bis heute nicht abgerückt. Trotzdem bleibe Romero für viele Salvadorianer unvergessen, sagt Maria Julia Hernandez. Sie ist Leiterin des von dem Erzbischof eingerichteten Rechtshilfebüros der Erzdiözese San Salvador.
Romero rief auch diejenigen zum Dialog auf, die Menschenrechte verletzten. Er hielt an der Würde des Menschen fest und hatte einen unglaublichen Respekt gegenüber dem Leben. Und das hier, wo man so schrecklich respektlos gegenüber dem Leben ist. Er inspiriert uns immer noch in allem.
In der katholischen Kirchenhierarchie war der kämpferische Geistliche jedoch umstritten. Man warf ihm vor, die Kirche zu spalten. Auch dem 1990 eingeleiteten Seligsprechungsprozess legen Romeros Feinde bis heute Hindernisse in den Weg. Weggefährte Cortina ist dennoch optimistisch.
Rom hat gesagt, dass die von Monsignor Romero vertretene Glaubenslehre perfekt mit der kirchlichen Lehre übereinstimme. Zudem gibt es tausende Gläubige, auch Bischöfe, die bezeugen, dass der Erzbischof ein klarer Fall eines Märtyrers ist.
Die Luft brennt. Solidarität mit der York 59. Es ist auch euer Haus. Seit 15 Jahren ist es das Ziel unseres Hausprojekts, der York 59, selbstbestimmt und alltagswiderständig zu leben. Mit 60 Leuten, darunter 10 Kindern. So oft wie möglich idealistisch, hierarchiefrei, kreativ kämpferisch, herrschende Konzepte radikal hinterfragen, kapitalistische Zwänge minimieren. Hierbei nicht moralisch und exklusiv zu werden, versuchen wir auch. Viele politische Projekte haben bei uns ihre Büros, zum Beispiel die antirassistische Initiative oder das Radioprojekt Onda. Unsere Veranstaltungsetage ist Raum für politische und kulturelle Aktivitäten jenseits des Mainstreams. Jeden ersten und dritten Montag im Monat gibt es Fokü, Cocktails und Gimmicks in der Druschbar für alle.
Wir brauchen keinen starken Mann, denn wir sind selber stark genug. Wir wissen selber, was zu tun ist. Unser Kopf ist groß genug.
Mehr Infos unter www.york59.net. Solidarität mit der York 59. York 59 bleibt.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.